Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Ja, Ostern ist gerade gelaufen, die Sommerzeit hat begonnen, heute ist Weißer Sonntag und wir werden gleich noch eine kurze Nachlese halten.
Sag, wie wichtig ist das Wasser, denn der Wein halt nur zum Schein. Unter deinem Regenbogen blieb ich einsam und allein.
Spiegelbild trägt meinen Namen, unterm Eis, doch es fällt kein Wort. Spiegelbild, ich will nicht warten, bis es wieder Frühling wird. Und das Eis funkelt in den Augen, wie Kristall, was jetzt erwacht. Doch der ferne Regenbogen scheint auf einmal greifbar nah. Scheint auf einmal greifbar nah. Ist es wieder Frühling wird und das Eis geteilt, bis ich dich dann fühlen kann, tief unter der Haut. Ist es wieder Frühling wird. Mir die Nacht ins Haar, so als blies mir der Wind den Trübsal, so als ob die Rose starb. Spiegelbild im Eis der Fluten, bitte trag meine Träume fort. Spiegelbild, ich will nicht warten, bis es wieder Frühling wird. Und das Eis funkelt in den Augen, wie Kristall, was
Wenn wir uns erinnern, in der letzten Sendung hatten wir uns über die jüngsten Ereignisse in Tschechien, nämlich die Präsidialwahlen, unterhalten, den Bezug Tschechiens zu Deutschland und zu den deutschen Heimatvertriebenen, den Beneš-Dekreten und den damit verbundenen Vertreibungen und Enteignungen der Sudetendeutschen. Heute wollen wir noch einmal an das Thema anknüpfen, da am 8. März in der Franzitzer Akademie über das Leben und Werk des großen Europäers Václav Havel referiert wurde. Václav Havel wurde am 5. Oktober 1936 in Prag geboren und ist am 18. Dezember 2011 verstorben. Er durfte wegen seiner großbürgerlichen Herkunft zunächst nicht seine Wunschfächer studieren und machte dafür ein Studium der Verkehrswirtschaft an der Prager Technischen Hochschule. Nach zweijährigem Militärdienst wurde er Bühnentechniker, später Dramaturg und Autor am Prager Theater am Geländer. Er gehörte während der Herrschaft der Kommunistischen Partei zu den führenden Regimekritikern der Tschechoslowakei und gehörte zu den Initiatoren der Charta 77. Die Charta 77 ist eines der wichtigsten politischen Ereignisse in der Entwicklung der Tschechoslowakei zum Staat Tschechien. Hören wir den Referenten des Abends Guido Erbrich, Leiter des Roncalli-Hauses in Magdeburg.
Es war einmal ein kleiner Junge, möchte ich gerne beginnen. Der lebte wohlbehütet und glücklich mit seinen Eltern in einem kleinen Land. Doch eines Tages wurde das Land von bösen Menschen erobert. Da hatte er viele Jahre lang Schlimmes zu erleiden. Er wurde beraubt und verfolgt und schließlich sogar ins Gefängnis geworfen. Fast wäre er gestorben. Aber immer kämpfte er für das Gute und für das Richtige. Und als die böse Macht eines Tages beseitigt wurde, machten die Menschen ihn für einige Zeit zu ihrem König. Da er als König nicht verhärten wollte, gab er seine Krone nach ein paar Jahren auch wieder ab. Und wenn er nicht gestorben wäre, lebte er noch heute. So schrieb das Zeitmagazin mit Ausnahme des letzten Satzes über Václav Havel, und zwar schon im Jahr 1990. Weil es doch eine sehr märchenhafte Geschichte ist, der wir uns in seiner Person begegnen. Was ist das für ein Mann, der die friedliche Revolution im ehemaligen Ostblock prägte und zu den entscheidenden Vordenkern und Wegbereitern gehört? Welches Gedankensystem steht bei ihm dahinter? Und woher nimmt dieser unabhängige Denker Václav Havel die Kraft, die ihn bis zur Ablehnung der freien Ausreise in den Westen als Alternative zu einem dreijährigen Gefängnisaufenthalt führte? Das ist eine der entscheidenden Stellen, die deutlich machen, wie Václav Havel so denkt. Er wurde verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis und danach wurde ihm gleich unter der Hand mitgeteilt: Wir haben hier einen Pass für Sie. Wenn Sie wollen, wir fahren Sie sofort zum Flughafen, reisen Sie aus ins westliche Ausland. Sie sind alle sorgenlos. Da schaute sich seinen Versucher an und sagte: Ich werde wegen 3 Jahren Gefängnis doch nicht meine Ideale aufgeben und mein Land verlassen. Kommen wir mal ein bisschen zu seiner Biografie, die vielleicht uns als Fragestellung auch dahin führt, wie er zu diesem Denken kommt. Am 5. Oktober 1936 kommt Václav Havel in Prag zur Welt. Seine Eltern und seine Großeltern repräsentieren einen Querschnitt durch die gehobene tschechische Gesellschaft. Das wird ihm später oft zum Vorwurf gemacht. Sein Vater ist Architekt, seine Mutter ist Hausfrau, hat Malerei und Französisch studiert. Und im Hause der Familie Havel gehen bedeutende Zeitgenossen ein und aus. Sein Großvater war ein guter Freund vom ersten tschechischen Präsidenten Masaryk. Václav Havel beginnt als Kind zeitig mit dem Verfassen von Gedichten und mit 13 Jahren schreibt er sein erstes philosophisches Buch. Natürlich nur auf seinem Schreibtisch und mit seinen Freunden oder für seine Freunde, aber das ist das Erste, was er geschrieben hat. 1947, also mit 11 Jahren, beendet er die Volksschule und kommt auf das König von Podiebrad-Internat. Das war so in dieser Wechselzeit zwischen einer bürgerlichen Gesellschaft, einem okkupierten Land und einem Land, das sich dann anfing, in der sowjetischen Hemisphäre als sozialistisch zu gebärden, noch eine höhere Knabenschule, die es bis 1949 noch gab. 1948 kommt es in der Tschechoslowakei dann zu Enteignungen. Ähnlich wie die Bodenreform im Osten Deutschlands passierten diese Enteignungen auch in Tschechien. Und so wird ein Großteil des Familienvermögens durch den kommunistischen Staat enteignet. 3 Jahre später, 1951, da ist er 14 Jahre alt, muss er Schule und Internat wegen seiner bürgerlichen Herkunft verlassen. Er wird sofort Zimmermannslehrling und dann Chemielaborant. Trotzdem legt er das Abitur ab, 1954, und gehört zu dieser Zeit zur Gruppe 36, also alles 18-jährige, interessierte, aufgeweckte junge Männer mit Gleichaltrigen, die alle im Jahr 1936 geboren sind und anfangen, literarische Kongresse abzuhalten. Und sie geben eine maschinengeschriebene Zeitschrift hinaus. Maschinengeschriebene Zeitschriften oder Samizdat-Ausgaben werden ihn auch bis 1990 immer wieder begleiten. Und man sieht manchmal Bilder von ihm, wo er als Präsident mit einem T-Shirt durch die Gegend läuft, wo eine große Schreibmaschine drauf ist. Das ist nicht nur, weil er zum Pen-Club gehörte und dieses T-Shirt mal bekommen hat aus Amerika, sondern diese Schreibmaschine begleitet ihn ein Leben lang. Und mit Computern hat er sich nie so richtig anfreunden können. War immer völlig entsetzt, wenn ein neues Gerät kam und er das, was er gerade mühselig gelernt hat, wieder von neuem anfangen musste. Also die Beziehung zur Schreibmaschine ist für ihn ganz wichtig. Da er als Sohn reicher Eltern weder zum Studium der Kunstgeschichte noch zum Besuch der Theaterfakultät, was er wollte, oder zur Filmhochschule zugelassen wird. Studiert er 1955 bis 1957, vorrangig, weil er denkt, dadurch dem Militärdienst zu entgehen, wenn er studiert, das spannende Fach Automation des Verkehrswesens. Also Kunst durfte er nicht, Studium wollte er. Also ging es bei ihm darum, wie werden Ampeln gebaut, wie werden Kreuzungen angelegt, wie können Verkehrsflüsse weiterlaufen. Es hat, glaube ich, Auswirkungen auf manche seiner Stücke, die sich dann so im Baubereich befinden. Aber die Automation des Verkehrswesens hat ihn nie wirklich gereizt.
Das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist.
Licht von einer Nacht voll Sternenschein. Halt es fest, schließ es in deine Träume ein. Heb es auf, und wenn die Dunkelheit beginnt, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sterne sind.
Fang das Licht,
halt es fest, für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt.
Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt, dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist.
Fang das Licht,
halt es fest, für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt, dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt, dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt.
Ab 1977 wurde er als Leitfigur der nichtkommunistischen Intellektuellen und Sprecher der Charta 77 zu insgesamt 6 Jahren Haft verurteilt. Maßgeblich war er an der sanften Revolution beteiligt, die zum Sturz des kommunistischen Regimes beitrug. 1990 wurde er zum Staatspräsidenten der Tschechoslowakei gewählt, konnte jedoch die Spaltung des Landes nicht verhindern. Aus diesem Grund trat er 1992 zurück. Als Präsident der neuen Tschechischen Republik repräsentiert er von 1993 bis 2003 trotz seiner schwachen Gesundheit sein Land auf der europäischen und internationalen Bühne und setzt sich unermüdlich für die Menschenrechte ein. Václav Havel gilt als einer der wichtigsten Verfechter der deutsch-tschechischen Versöhnung. Bereits 1990 hat er als der erste bedeutende tschechoslowakische Politiker die Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland in der Tschechoslowakei nach 1945 verurteilt, was ihm Anfeindungen in der Tschechoslowakei einbrachte. Neben seinen vielen Preisen, die er erhielt, bekam 1998 Václav Havel auch den Westfälischen Friedenspreis in Münster überreicht. Eine Woche vor Ostern ist ja bekanntermaßen Palmsonntag. Wir wollten uns einmal um das alte Brauchtum zu Palmsonntag kümmern und meldeten uns im Mühlenhof an. Im Gräftenhof war schon alles vorbereitet. Da standen frisch geschnittene Weidenzweige, Büschel von Buchsbaum, zurechtgeschnittene lange Streifen von buntem Krepppapier, Blumendraht und einige Tuben Klebstoff. Gisela Albers war umringt von Jungen und Mädchen, die begierig waren zu lernen, wie man Palmzweige bindet. Nur mit dem Unterschied, dass es sich nicht um echte Palmzweige aus den südlichen Gegenden handelte, sondern um die grünen Zweige von unserem Buchsbaum. Gisela Albers fing nun an.
Ich binde die Manschette am Ende des Stocks um den Buchsbaum, damit man die Ansätze nicht sieht. Das ist hübscher. Und die Kinder kleben das dann am Schluss zusammen. Das machst du nachher, ne? Gut. Dann wickeln wir den Stock mit weißem Krepppapier ein, damit das festlicher aussieht. Weiß ist wichtig, damit keine Farbe an die Finger kommt. Und ganz wichtig ist, dass das oben ziemlich stramm ist, damit der Buchsbaum nicht das Büschelchen vom Stock rutscht. Du musst dir das nachher hier abschneiden und ein bisschen schick machen, ne? Und ab der Stelle, wo es eben, wenn es fest sitzt, dann können die Kinder und Jugendlichen das selber weiterwickeln.
Ne? Sind bestimmte Farben vorgegeben?
Nein, bis auf den Stock in weiß, damit die Hände eben nicht dreckig werden, wenn das nass wird und das Krepppapier die Farbe verliert, ist das eigentlich egal. Früher hatte man nur bestimmte Farben natürlich, weil das ist jetzt ein Zugeständnis an heute. Aber früher hatten die einfach Stofffetzen oder Bettlakenfetzen auch über Streifen, ne, die dann dran waren. Wir haben auch Vielfalt, je nachdem, wo im Münsterland das gewesen ist, hat man da, sind doch die Plakate verschiedene Bräuche. So, jetzt musst du einmal das wickeln, dann kriegst du noch was dran zum Drankleben. Wir können kleistern hier. Stell es mal hier vorne hin. Oder am besten zwischen die Beine auf den Stuhl, dann kommst du dran, oder? Geht das? Dann klebst du es am Ende fest und klebst den anderen damit dran. Das war für beide, ne?
Ja. Gut.
Und von wo oder seit wann gibt es diesen Brauch?
Nachgucken. Also du weißt jetzt schon, ich meine seit 19. Jahrhundert, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht nochmal gucken da vorne an der Tafel. Wir machen das hier seit ungefähr 5-6 Jahren, um einfach so ein bisschen volkskundliche Informationen zu vermitteln und zu gucken. Und viele Eltern freuen sich, dass sie es mit den Kindern hier machen können, wenn der Kindergarten es nicht gerade schon auch macht.
Na? Und die Kinder gehen mit den Palmstöcken am Palmsonntag in die Kirche?
Ja, da ist eine Palmmesse und die haben eine Palmprozession aus Einlass des Einzugs Jesu in Jerusalem. Hier bei uns mit dem Buchsbaum oder in anderen Gegenden auch mit Weidenkätzchen, die dann ganz besonders geschmückt werden. Die gehen dann meistens in einem kleinen Umzug aus der Kirche raus, um die Kirche rum. Und in der Kirche werden, oder vor der Kirche werden dann die Palmbüschel geweiht mit Weihwasser. Und dann werden die nach Hause getragen in die Höfe und kommen dann, wie Herr Kasper das ja vorhin gesagt hat, oben über den Bosen, um das Haus zu schützen vor Unwettern. Oft haben die Kinder auf dem Weg dahin auch den Nachbarn noch kleine Zweige abgegeben, die dann nicht vor die Tür kamen, und haben dann dafür noch so ein bisschen was bekommen an Süßen. Müssen wir einmal dem jungen Mann jetzt hier helfen?
Das mal selber dazwischen stellen. Am besten stellst du es auf deinen Stuhl oder auf den Tisch, wo du meinst, dass es besser geht.
Jetzt kommen sofort die Blumen, ne? Ha. Pass auf, wir machen es auf dem Tisch gemeinsam, okay?
Ich könnte dich jetzt ja ärgern. Weißt du, das Schlimme ist, ich bin Lehrerin, die ärgern die Kinder ja mal gerne, ne? Ich bin jetzt sehr, dafür, dass das so cool ist, ne? Muss halt aber schneller hier gehen. Das ist die Rache. So, jetzt kannst du noch festkleben. Was macht der?
Du hast einen ja schon fertig. Sollen jetzt Blumen rein? Wolltest du schicke Blumen da drin haben?
Wir können das machen. Hier sind noch ein paar fertige. Suchen Sie da schon mal für ihn welche raus. Oder Sie brauchen noch welche gemacht.
Du bastelst mit mir welche, oder? Jetzt musst du dann durch.
Grün und?
Gut. Kannst, reicht, muss nur festdrücken.
Und?
Okay. Wenn das mit dem Stab fertig ist, stellt man den Moment an die Seite. Weil sie in die Tonne da so lange haben, dann kippt er uns nicht um. So, und jetzt kommen Röschen.
Und die muss man einfach da rein?
Ja, die kann man da dran drücken jetzt. Du machst selbst welche Fläche. Such dir mal drei Farben raus oder drei verschiedene. Drei einfach, wie du möchtest. Können auch drei gleiche sein. Außer blau und weiß, das akzeptiere ich nicht für Schalke. Nimm den lieber längeres, das ist nicht so schlimm. Genau, okay, und du hast deine Blümchen schon dran. Dann gebe ich dir schon mal, da hinten bei der Katrin sind die Bänder. Wir machen jetzt erst die Blumen, indem wir ein Stückchen Krepppapier nehmen, oben eine Kante reinknicken. Das machst du. Ungefähr zwei Handlängen Papier und dann die Kante reinknicken. Und dann so, genau, richtig abknicken, damit das schön scharf wird hier, ne? Mit dem Enddraht, was überguckt, du bei der Blume binden die das jetzt einfach in den Strauß rein oder in den Busch oben rein. Früher natürlich nicht so viel Papier, weil gefärbtes Papier gab es gerade zumindest auf den Höfen natürlich nicht oder nicht viel. Seidenpapier kennen wir ja noch vom Drachenbauen oder für Weihnachten, aber meistens dann auch mit Stofflaken, mit Stoffstreifen, das war sehr schön. Oder es gab eben Rosinenketten von getrockneten Rosinen oder Äpfelchen, die da dran kamen. Auch so Gebäck, Kringelgebäck, und es gab da hinten noch so ein Bild, so gebackene kleine Hähnchen. Vorhin hatten wir Holländergäste hier, die haben dann so ein Sträußchen bekommen und dann gleich erzählt, dass sie sowas auch haben, aber als Gabel und obendrauf ein Kreuz und auf das Kreuz ein rotes Hähnchen, sodass wir dann auch schon mal, das Nette daran ist dann, dass man volkskundliche Bräuche austauschen kann hier.
There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, But how bitter will be this last farewell? For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Though death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea, I shall smell again the fragrance of these islands in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.
Zu Anfang dieses Jahres feierten die Katharinenschwestern am Ermlandweg in Kinderhaus ein besonderes Fest. Sie gedachten des 400. Todestages der Gründerin ihrer Gemeinschaft, Regina Brotmann. Vor 400 Jahren, am 18. Januar 1613, starb Regina Brotmann. Sie hatte den Orden der Katharinenschwestern in Braunsberg in Ostpreußen im heutigen Polen gegründet. Regina Brotmann wuchs unbeschwert in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie mit schönen Kleidern, Festen und vielen Verehrern auf. Sie war sehr klug und gebildet, aber auch sehr gläubig in ihrer Verehrung von Jesus. Eines Tages kehrte sie dem wohlhabenden Leben den Rücken und zog gemeinsam mit einigen Freundinnen das einfache und arme Leben vor. Wichtig war es der Ordensgründerin, den Armen und Notleidenden zu helfen. Später gründete die Gemeinschaft Schulen, damit auch Mädchen aus ärmeren Familien die Möglichkeit bekamen, lesen und schreiben zu lernen. Ich hatte die Gelegenheit, einige Tage später mit der Mutter Oberin, Schwester Ludgera Stolze und Schwester Amanda zu sprechen und einiges aus dem täglichen Leben der Katharinenschwestern zu erfahren.
Die Ermländer kommen regelmäßig in unser Haus, feiern hier ihre Gottesdienste in der Adventszeit und auch in der Passionszeit. Und dieser Gottesdienst war heute. Sie unterhalten sich dann und trinken anschließend Kaffee, unterhalten sich dann und tauschen sich aus über ihre Heimat, alte und die neue Heimat. Und frischen natürlich auch ihre Bekanntschaften aus. Der heutige Gottesdienst wurde von Pfarrer Oskar Müller gehalten.
Ja, ist der speziell für die Ermländer zuständig? Oder?
Er ist Ermländer und übernimmt das höchstwahrscheinlich sehr gern. Die Organisation geht nicht über uns, sondern über die Frau Brause.
Und Frau Brause, was macht die? Ist die im Sekretariat?
Nein, das ist eine Ermländerin, die sich diese Aufgabe übernommen hat, die Ermland-Gruppe zusammenzuhalten und zu organisieren.
Das Ermland ist ein Bereich in Ostpreußen, Braunsberg und Frauenburg. Das Ermland ist ein Bereich in Ostpreußen, Braunsberg und Frauenburg gehören dazu. Vor Jahren wurde ein Findling als Gedenkstein am frischen Haff an der Ostsee für die ertrunkenen Flüchtlinge eingeweiht. Schwester Amanda weiß dazu etwas zu berichten.
Es geht wohl um das Denkmal, was am Haff steht.
Ja, das ist dieser große
Gedenkstein für die Flüchtlinge und für die dort auf der Flucht im Haff ertrunkenen Menschen. aufgestellt, einfach als Mahnmal und eben auch als Gedenkstein. Ich weiß aber, dass er sehr, sehr angenommen wird, sowohl von den Deutschen, die dorthin kommen zu Besuch, aber auch von den Einheimischen. Also ich bin mehrere Male schon in Frauenburg gewesen und zu unterschiedlichen Zeiten, und immer findet man irgendwelche Menschen, die dort anhalten, schauen und gucken.
Ja.
Und auch lesen. Ja, mein Vater war sehr eingebunden in die Aufstellung des Steines. Er war Mitinitiator, dass dieser Stein überhaupt zustande kam.
Ja, ich habe den Vater noch kennengelernt. Wie ist noch?
Mein Vater, Gerhard Steffen.
Ja, richtig.
Er ist jetzt vor knapp einem Jahr verstorben.
Ja, und er hat sich auch dort beerdigen lassen.
Ja, er ist in Pettelkau in der Kirche beigesetzt, in einer Gruft.
Ja, so hatte er sich das gewünscht.
Ja.
Wie sind nun die Katharinenschwestern nach Münster gekommen?
Die Katharinenschwestern kamen natürlich über die Flucht nach Münster. Sie waren ja auch als Vertriebene, erst als Flüchtlinge, als Vertriebene und auch Spätaussiedler dann nach Münster gekommen. Es waren über 400 Schwestern, die in Westdeutschland waren. Das heißt, von Dänemark bis in die Schweiz waren sie verteilt. Sie waren ja mit ihren Schutzbefohlenen, also mit den Kranken, mit den Kindern und nach Deutschland, nach Westdeutschland geflüchtet und hinterher auch übergesiedelt und auch ausgewiesen worden, haben sich in Westdeutschland neu gesammelt und auch neu formiert und natürlich auch gesehen, dass sie wieder zu Brot und zu Arbeit kamen. Sie waren ja genauso mittellos auf den Straßen wie alle anderen Flüchtlinge auch.
Ja, wann sind die Katharinenschwestern vertrieben worden?
Die ersten sind natürlich schon im Herbst 1944, die meisten aber erst im Frühjahr 1945 und dann anschließend über die ganze Zeit. Die letzten waren in Königsberg eingeschlossen, die sind erst 1947 rausgekommen.
Ja, und wie war nun Ihre Verbindung nach Münster?
Zufällig. Die Katharinenschwestern zufällig. Braunsberg und Münster waren ja länger miteinander verbunden, aber die Katharinenschwestern zufällig. Man musste ja auch dann einen Ort finden, wo man wieder neu anfangen konnte. Und die Generaloberin, die in Braunsberg residierte, ist ja auch mitgeflüchtet. Sie ist nicht in der Provinz Berlin geblieben, sondern sie hat gesagt, ich gehe weiter auf die Flucht mit den Schwestern. Und sie ist auch in Westdeutschland gewesen und musste auch in Westdeutschland viermal umziehen, weil immer den Ort, den sie gefunden hatte, wo sie sesshaft werden wollte, dann immer wieder damals in der Wohnungsnot, das war ja noch, der Wohnraum war bewirtschaftet und auch die Militärregierung hatte ihre Ansprüche. Und somit ist zu guter Letzt hier erst in Münster eine bleibende Stätte gefunden worden. Zuerst in der Villa Zimmermann und dann konnte man aufbauen, dass man hier dieses Mutterhaus dann 1954 errichten konnte.
Ja, und das war reiner Zufall, dass Sie nach Münster kamen oder Münster als Bischofsstadt?
Ja, Anziehungspunkt? Ja, der Bischof hat natürlich gesagt, ich bin einverstanden. Der Bischof hat auch genehmigt, dass hier wieder ein Noviziat gegründet werden sollte. Das ist alles kirchenrechtlich genehmigt worden. Es bestand aber auch schon eine Verbindung zwischen Prälat Kater, der Kapitularvikar war, der Ermländer nach dem Bischof, und mit den maßgeblichen Herren, ich weiß nicht genau wen, den maßgeblichen Herren in der Diözese.
Ja, und Ihr ursprüngliches Mutterhaus ist also in Braunsberg und Mutter Regina ist Ihre Ordensgründerin.
Was weiß man heute noch über die Ordensgründerin Regina Brotmann?
Regina Brotmann war eine Kaufmannstochter. Sie war aus gut situiertem Hause. Sie hatte das Privileg und die Gelegenheit, ausgebildet zu sein. Sie konnte schreiben, lesen und sich ausdrücken. Sie war gebildet rundum. Sie hat als Kaufmannstochter stand sie mit beiden Beinen auf der Erde. Trotzdem hat sie mit 19 Jahren eine Berufung gespürt, die sie nicht in den vorgeschriebenen oder vorgezeichneten Weg führte, also über Heirat und Haushalt und ein Kaufmannshaus zu führen und so weiter, sondern hat sie dann geführt in die Verbindung zu Gott. Sie wollte für Gott leben. Dieser Einfluss wurde unterstützt, also diese Anregung, die sie hatte, wurde sicher unterstützt von den Jesuiten, die nach dem Trienter Konzil nach Braunschweig kamen. Sonst hätte eine junge Frau von 19 Jahren sicher nicht so bestehen können. Sie hat mit zwei Freundinnen angefangen, hat sich erst ganz zurückgezogen, haben ganz arm gelebt, aber fröhlich heißt es in der ersten Lebensbeschreibung. Aber schon nach kurzer Zeit ist sie angefangen und hat sich um andere gekümmert, um Arme gekümmert. Es ist ihr sicher aufgegangen, dass man Gott nicht nur im Gebet finden kann oder in der Eucharistie, sondern dass Gott in jedem Menschen ist. Und nach dem Ausspruch Jesu auch, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so hat sie Gott nicht nur im Gebet und in der Kontemplation und in der Zurückgezogenheit gesucht, sondern in seinen Brüdern und Schwestern.
Regina Protmann ist am 13. Juni 1999 in Warschau durch Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden. Wie leben die Katharinenschwestern heute in Münster?
In Münster haben wir nie ein Werk gehabt. In Münster gibt es viele Ordensgemeinschaften und an für sich war dieser Bedarf hier in Münster abgedeckt. Wir hatten kein Krankenhaus, kein Altenheim und sonst was. Und wenn man dann am Bahnhof ankam und fragte nach den Katharinenschwestern, wusste das niemand. Ja? Und wir haben hier wirklich die Zentrale gehabt. Das war die Ordensausbildung war hier. Der Orden ist in Provinzen eingeteilt. Eine Provinz ist immer die Gemeinschaft der Schwestern, die zu diesem Ort gehören, die auch in diesem Gebiet eingetreten sind. Und somit alle, die in Münster eintreten, gehören zur Provinz Münster. Und diese Verwaltung, diese Einheit, die wurde in Münster geleitet. Dann in Münster gibt es viele Ausbildungsmöglichkeiten. Somit waren damals alle Schwestern, die in der Ausbildung waren, die wohnten auch meistens im Mutterhaus. Außerdem haben wir ein großes Gelände. Wir haben auch auf Selbstverpflegung gesetzt und somit waren auch viele in der Hauswirtschaft eingebunden. Aber auch die Ordensausbildung und die spirituelle Ausbildung, die Exerzitien fanden. Zu der Zeit hatten wir mindestens 6 Kurse, Exerzitienkurse, die in Münster waren. Alle die Schwestern rundherum, die kamen dann ins Mutterhaus und haben dann hier ihre spirituelle Auffrischung gemacht und auch die Zusammenkünfte, die Tagungen, die Kapitel, das fand alles dann in Münster statt. Es war also die Zentrale für alle Schwestern, die zur Provinz Münster gehörten. Nein, wir sind nicht kontemplativ. Wir sind eine tätige Ordensgemeinschaft. Wir haben wohl ziemlich starke kontemplative Züge von unserer Gründung her, von Regina Protmann aus. Aber wir sind eine tätige Gemeinschaft, immer gewesen, die ganzen 450 Jahre.
Ja, darf ich fragen, was Sie tun? Also Gaben, Bearbeitung selbst?
Nein, hier war ja nur die Zentrale. Nicht? Wir haben dann große Krankenhäuser in Frankfurt, zuerst in Bad Rothenfelde, das wurde dann nach Frankfurt verlegt, ein großes Krankenhaus. Wir haben Krankenhäuser im Niederrhein, in Xanten. Wir haben etliche Altenheime geführt, überall. Und auch vor allen Dingen auch viele Gemeindestationen, viele Kindergärten. Wir hatten zeitweise in Münster 5 Kindergärten. Also unsere Schwestern waren überall eingesetzt. Hier in Münster war nur die Zentrale.
Und ist jetzt noch die Zentrale.
Ja. Und ist jetzt die Zentrale für die deutsche Provinz der Katharinerschwestern. Mhm. Die zweite Provinz, Schwesterneinheit war nämlich in Berlin und um Berlin. Berlin wurde 1934 eine eigene Provinz, wurde dann von Ermland losgelöst als eigene provinzwirtschaftliche Einheit. Und diese beiden Provinzen Berlin und Münster, die nach dem Kriege dann neu erstand, die sind 2005 zusammengeschlossen zu der deutschen Provinz der Katharinenschwestern.
Ja.
Wer noch mehr über die Katharinenschwestern erfahren möchte, kann ihre Homepage aufsuchen: www.katharinenschwestern.de.
Jetzt an Freiheit wagen, Heuchelei nicht ertragen, das Glück erfassen, statt nur suchen nach mehr. Fünf einmal grad sein lassen, nicht in Tabellen passen und um die Wahrheit kämpfen, tun, was man will. Und wollen, was man tut, ob jung oder alt, gilt unsere Devise. Heute beginnt der Rest deines Lebens, jetzt oder nie und nicht irgendwann. Jetzt an sein Stadt haben, nicht das Gefühl vergraben, einander finden, anstatt Worte verlieren. Über die Trägheit siegen und nicht das Rückgrat biegen, nicht seinen Traum verraten, sehen mit dem Herz und nie resignieren, mit dir Hand in Hand alles erfüllen. Heute beginnt der Rest deines Lebens, jetzt oder nie und nicht irgendwann. Schau auf dein Ziel, kein Traum ist
der Katharinenschwestern gibt es auch eine Straße, die auf die Ordensgründerin Regina Brodmann hinweist. Hören wir dazu Maria Hormes mit dem Text von Herbert Kober.
In unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster weisen wir nicht nur auf Städte und Regionen, sondern auch auf Persönlichkeiten aus Ostdeutschland oder in den Siedlungsgebieten der Deutschen in Osteuropa hin. Heute wenden wir uns einer ostdeutschen Ordensgründerin zu, der aus Braunsberg, der Patenstadt Münsters, stammenden Regina Brodmann. Die Regina-Brodmann-Straße, 1969 so benannt, hat die Postleitzahl 48159. Sie liegt im Stadtteil Kinderhaus und weist vom Bröderichweg aus in südlicher Richtung und führt über einen Verbindungsweg und den Ermlandweg hin zum Katharinenkloster. Wer war nun die Namensgeberin? Regina Protmann wurde 1552 in der ostpreußischen Stadt Braunsberg im Ermland geboren. Sie entstammte einer gut situierten bürgerlichen Familie. Religiös wurde sie geprägt durch die Auseinandersetzungen von Reformation und Gegenreformation, die das Ermland als katholische Enklave im protestantischen Ostpreußen beließen. Schon als 19-Jährige bildete sie mit Gleichgesinnten eine religiöse Lebensgemeinschaft, aus der eine Kongregation entstand, die sich bedürftiger junger Mädchen und armer Kranker annahm. 1583 wurde diese Gemeinschaft kirchlicherseits unter der Bezeichnung Katharinenschwester anerkannt. Namensgeberin war die Patronin der Braunsberger Pfarrkirche, die heilige Katharina von Alexandrien. Rasch wuchs der Orden. 1613, im Todesjahr der Gründerin, gab es bereits 4 Konvente. Heute gibt es etwa 900 Katharinenschwestern. Der Orden hat Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Klöster, Gästehäuser auf fast allen Kontinenten, unter anderem in Deutschland, Litauen, Polen, Brasilien, Russland, Kamerun. Das Katharinenkloster in Münster am Ermlandweg besteht seit 1954. Die 12 hier lebenden Ordensfrauen widmeten sich der Kranken- und Altenpflege, waren in Kindergärten und Schulen tätig und führen ein Gästehaus. Seit der Gründung des Katharinenklosters in Münster im Jahre 1954 besteht auch die Patenschaft Münster-Braunsberg. Die Regina-Protmann-Straße deutet also auch auf die Verbindung der Stadt Münster zum ehemaligen ostpreußischen Kreis Braunsberg und zu seinen von dort vertriebenen Bewohnern hin.
Und damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, angekommen. Am Mikrofon war für Sie Roswitha Möller und in der Technik wirkte Lukas Wünnemann. Wir hören uns wieder, wie immer, am ersten Sonntag im Monat, das ist der 5. Mai um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
From afar in my car. That's why God made the radio, so tune right in everywhere you go. He waved his hand, gave us rock and roll. That's why God made